Herzlich willkommen beim Mr. Feelgood Podcast, deinem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Malte Klavin. Hallo, lieber Malte.
Hey, Holger.
Ich finde es total schön, dass wir im Gespräch miteinander sind, was unsere Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, wo wir gerade gehört werden oder gesehen werden, nicht wissen. Wir kennen uns schon seit einer halben Ewigkeit. Mhm. Wir zwei sind alte Studienfreunde und waren zu dieser Zeit auch sehr gut befreundet und haben uns dann aus den Augen verloren. Und wieder getroffen haben wir uns vor einem knappen Jahr bei einer Rednerveranstaltung, weil wir aus welchem Grund auch immer beide das Gefühl haben, wir könnten ja über bestimmte Themen erzählen. Ich fand es total schön, dass wir uns da wieder getroffen haben. Für mich, du hast eine Entwicklung genommen, die ich extrem spannend finde, die ich damals auch so nicht abgesehen habe. Wir haben beide BWL studiert, waren damals beide bei der Firma Beiersdorf in unseren Zeiten, wo wir gearbeitet haben, haben uns also mit Nivea-Creme und Tesafilm und was weiß ich nicht beschäftigt. Und wir hatten uns danach nochmal wieder gesehen, da hast du Kurse gegeben zum Thema Excel, wenn mich nicht alles täuscht, Word, irgendwo in irgendeiner Akademie. Und heute bist du für mich die moderne Version des Indiana Jones, des Abenteuer-Junkies. Für die, die uns gerade nicht sehen, ich sage ja immer, also zumindest von der Bartlänge geht es ein bisschen Richtung Kettwiesel. Das ist den Älteren unter uns zumindest noch ein Begriff, aber in einer sehr positiven Form. Aber wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst, das finde ich total spannend und wir wollen darüber sprechen. Wir wollen sprechen darüber, was machen eigentlich deine Reisen aus? Was ist der Hintergrund? Was können wir davon lernen im Sinne von gut fühlen in Zeiten der Veränderung? Mhm. Aber zum Einstieg, lieber Malte, erzähl uns noch mal ein bisschen zu deinem Lebenslauf, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist.
Oh Gott, wie viel Zeit haben wir? Ich versuche dir mal die etwas kürzere Version zu geben. Fangen wir doch mal da an, als wir uns kennengelernt haben. 1989. Ich komme hier aus Lüneburg, aus einer mittelständischen Kaufmannsfamilie. Und da haben mich einfach die Lichter der Großstadt gelockt. Und ich hatte das große Glück, bei Beiersdorf anzufangen, trotz meines echt mittelmäßigen Abis. Ich hatte zum Glück da einigermaßen gute Noten.
Ich habe das bis heute nicht verstanden, weil die haben uns immer erzählt, man muss mindestens einen Durchschnitt von 1,9 haben. Und das warst du nicht. Daran kann ich mich
erinnern. Nee, ich hatte 3,0. Ich hatte 3,0 Abi. Aber ich hatte irgendwie, Glück spielt ja auch eine Rolle. Und ich hatte vorher ganz viele andere Assessment Center und Vorstellungsgespräche und war entweder zu zurückhaltend, das war öfter der Fall, oder ich war zu weit vorpreschen. Und bei Beiersdorf, bei dem Ding, da passte einfach alles gut. So. Und ich habe bei Beiersdorf gemerkt, ich mache eigentlich genau das Gleiche auf der Wirtschaftsakademie, also unsere Berufsschule, die wir hatten, als ich schon kurze Zeit vorher auf dem Wirtschaftsgymnasium gemacht habe. Also Steuerlehre, BWL, VWL. Und mir ist auch echt langweilig geworden, weil ich gemerkt habe, da gibt es ja noch einen anderen Malte in mir, das ist der Kreativ-Malte, und der hat ganz laut geschrien, hat gesagt, mach irgendwas. Und ich habe mir meine Kamera geschnappt und habe fotografiert. Ich bin dann in Hamburg zu verschiedenen Fotoclubs gegangen, habe verschiedene Seminare besucht und
In der Zeit, während wir studiert haben.
Ja, genau. Da habe ich sogar bei Beiersdorf auch mit bei einer Fotoausstellung teilgenommen. Ich hatte in der Beiersdorf Hauszeitschrift meine erste Veröffentlichung über meine Islandreise. Ich war vor Beiersdorf 6 Wochen auf Island. Da habe ich all die Kohle, glaube ich, an einem Tag habe ich mir die gesamte Ausrüstung dafür zusammengekauft bei Globetrotter in Hamburg, die ich vorher in 6 Monaten Akkordarbeit zusammengespart habe. Und den anderen Teil habe ich in Island ausgegeben, weil Island einfach so ein arschteures Land ist. Aber ich habe noch ganz viel innere Bilder von dieser Reise und auch äußere Bilder, also die ich mit der Kamera aufgenommen habe. Und das hat ziemlich viel mit mir gemacht. Also ich habe mich da Sachen getraut, die habe ich mich vorher nie getraut. Und ich war alleine unterwegs. Und das fand ich am Anfang beängstigend, weil wir ja doch Gruppentiere sind, irgendwie den Anschluss suchen und auch. Aber es war im Nachhinein die richtige Entscheidung. Und das hat einen ganz wichtigen Wendepunkt auch in meinem Leben gesetzt. Und da ist dieser Kreativ-Malte nochmal richtig wachgerufen worden. Und dem habe ich dann mehr und mehr Raum zugestanden, sich auszuleben. Sei es jetzt irgendwie in Hamburg in diesen Kursen oder halt eben auf Reisen. Und so fing das Reisen an. Und ich nenne das immer so als Spielbein. Das war für mich immer so ein Spielbein. Und dieses Spielbein hat langsam immer mehr Last bekommen. Und das Standbein, auf dem stand halt und steht auch immer noch ein bisschen der Sicherheitsmalte. Also das, was ich gelernt habe durch meine kaufmännische familiäre Prägung und vorgelebt durch den Vater, natürlich auch in seiner Rolle als Familienversorger, der ich heute auch bin mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern, weil ich einfach den substanziellen Anteil an finanziellem Income hier beitrage. Und ich dachte immer, dass ich müsste mich entscheiden, entweder für das eine oder das andere. Es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung, aber ich habe festgestellt, ist es gar nicht. Es ist eine Sowohl-als-auch-Entscheidung, weil ich festgestellt habe, erstmal überhaupt, da gibt es diese beiden Maltes. Es gibt diesen Sicherheitsmalte und es gibt diesen Kreativmalte und die arbeiten auch zusammen, weil die haben beide eine positive Absicht, die haben beide eine Geschichte und es ist wichtig, beiden zuzuhören. Es klingt so ein bisschen absurd, aber dieses Bild hat mir wahnsinnig geholfen, immer auch zuzuordnen, wer spricht eigentlich gerade in mir? Diese Gedanken, die du hast, die jeder von uns hat, jederzeit. Ich konnte die immer sehr gut entweder dem einen oder dem anderen zuordnen. Das war unglaublich hilfreich, weil du dann halt nicht verloren oder verlassen bist. Und dann habe ich durch ein Coaching mit einer Freundin gelernt, das macht total Sinn, noch einen dritten Malte zu implementieren, nämlich den Meta-Malte, den Moderator-Malte, der von oben auf beide guckt und jetzt den einem oder das anderen, dem einen oder den anderen das Wort erteilt und sagt, pass mal auf, Sicherheitsmalte, du hast total geilen Job geleistet, du hast jetzt 9 Monate in der Beratung gearbeitet, hast ein Projekt gemacht, hast Geld verdient, super, vielen Dank. Und Kreativmalte, du darfst jetzt wieder mal für 2 Monate raus, Indiana Jones spielen und dann waren diese Fronten geklärt. Und das ist unglaublich heilsam, zu wissen, wer ist dein inneres Team, wer ist dein inneres Parlament. Und das auch entsprechend zu einem Kompromiss zu führen.
Du bist aber ja, also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also als du damit angefangen hast, du sagst, noch vor unserer Zeit bei Beiersdorf hast du quasi so die erste große Reise gemacht nach Island. Ich glaube, da bist du auch mal ganz alleine auf irgendeinen Gletscher gestiegen. Ohne.
Ja, genau. Richtig. So, das war dann.
Oder ist das, macht man das einfach mal so? Stiefelt man da hoch mit ganz normal? Ich war noch nie auf einem Gletscher.
Ich war damals auch noch nicht auf dem Gletscher. Ich wusste es einfach nicht. Und da ist Unwissenheit manchmal ganz förderlich, weil das gibt dir halt so einen ganz frischen Eindruck. Ich habe dann aber schon gemerkt, als ich dann da über diese Gletscherspalten rübergesprungen bin, das war einfach ein unglaublich mulmiges, komisches Gefühl. Aber am Ende habe ich dann eine Emotion erlebt, von der ich gar nicht wusste, dass es sowas existiert, sowas dieses, ich nenne das heute Selbstwirksamkeit, also einfach sich selber, sowas ist so wie Baron Münchhausen sich selber so aus diesem Teich herauszieht, so sind wir in der Lage, uns auch immer wieder über die Grenzen der Komfortzone hinaus rauszupushen. Und das war damals, ich glaube schon, dass es gefährlich war, ja, es ist jetzt nichts passiert. Von außen betrachtet, ist sowas schon risikobehaftet. Ne? Was passiert denn, wenn ich in der Gletscherspalte da hängen bleibe? Und dergleichen mehr. Also ich nenne das heute Kribbeln. Also das heißt, irgend so ein Kribbeln sollte möglichst bei den Reisen mit dabei sein. Also das heißt, es muss einen Anteil an Ungewissen geben. Ansonsten ist es nicht spannend genug, ansonsten lerne ich auch nicht genug.
Wie waren das, ja. Wie du sagst ja selber, du kommst aus einer Kaufmannsfamilie heraus und so wie es gerade klang, hatte ich ja unter anderem da auch dein Familienoberhaupt von früher durchaus geprägt, also dein Vater, so von ganz der klar. Denke, von sonst irgendetwas. Wie war denn in deiner Familie so dieser Drang aufgenommen worden von Malte, der sagt, also so richtig ins Kaufmännische weiß ich nicht, also ja, so ein Teil, aber also wie kommt denn da dieser Kreativteil an?
Ja, der Hauptkreativteil war vorgelebt durch meinen ältesten Bruder Jens, der zeitlebens immer sehr viel gelesen hat, sehr reflektiert war. Das hat mich immer sehr beeindruckt, weil er auch in den Diskussionen am Mittagstisch mit meinem Vater, dem Patriarchen, intellektuell auch die Oberhand gewonnen hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Und mein Bruder hatte immer schon ein großes Faible für Musik und hat sich, seitdem er 15 ist, in einer Band als Bassist ausgelebt und spielt heute noch Musik. Und da habe ich gemerkt, diese Kreativität kriegt da auch eben einen Kanal. Und mein Bruder und ich, wir verstehen uns ganz großartig. Ich war gerade letztes Wochenende hier, war ganz toll. Und ich habe immer gemerkt, mein Vater und mein Bruder, die haben sich halt nicht so richtig gut verstanden. Ja? Ich will da jetzt gar nicht tiefer einsteigen in die familiäre Geschichte. Ich habe einfach nur gemerkt, es gibt für beide Domänen auch in meiner Familie quasi Stellvertreter. Und da hieß es immer auch, nee, Fotografie, das ist ein schönes Hobby, aber mach mal dein Studium fertig und such dir mal einen sicheren Job. So mehr oder weniger ist mir das so unbewusst auch so vermittelt worden. Mhm. Aber ich habe halt immer gemerkt, diese kreative Seite, die hat einfach eine ungeheure Macht und Kraft und irgendwie, die spricht ja auch zu jemandem. Ne? Mhm. Das kennt auch jeder Kreative, dass man oftmals ganz alleine ist mit diesen Dingen, mit diesen Gefühlen und Gedanken. Man hatte halt eben nur eine Lobby in der Größe von 1. Das ist man selber. Und du musst auf diese innere Stimme hören. Das ist das Einzige, was zu dir spricht. Das kommt aus dir heraus. Das ist einfach, das macht diese persönliche Einzigartigkeit aus. Und oftmals sind ganz viele kreative Menschen einfach zu schüchtern, das zuzulassen. Ja? Weil sofort das Gehirn sich einschaltet und sagt, du bist nicht gut genug. Nimm dir noch mehr Zeit. Ja? Das sind alles natürlich Instrumente, um uns vom Energieverschwenden abzuhalten. Ja? Auch das Gehirn verfolgt eine positive Absicht. Und so haben meine Eltern auch für sich eine positive Absicht verfolgt. Also ich habe ja trotzdem auch diese ursprüngliche Liebe meiner Eltern gespürt. Ich habe niemals gespürt, dass sie es nicht gut mit mir meinten. Mhm. Aber es ist halt eben ganz wichtig, so für sich herauszufinden, warum man eben auf dieser Welt da ist, welche Aufgabe man hier hat. Und das kann man halt alleine herausfinden oder eben mit externer Hilfe. Und das hat mir ein bisschen länger gedauert.
Du hast jetzt gerade eben gesagt, man sucht so diese Bedeutung im Leben und dass du das auch als wichtig erachtest. Ich erlebe ja auch viele Menschen, die suchen nach diesem höheren Selbst, nach ihrer Bedeutung, nach was auch immer im Leben. Ich persönlich halte das sogar für relativ kritisch, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe immer wieder Menschen getroffen oder sehr viele Menschen getroffen, die genau auf dieser Suche sind, diese Suche aber nicht erfolgreich abschließen können. Und ich weiß es, ich bin gestern gerade noch spazieren gegangen. Und da habe ich zum Mond geguckt, da war der Mond halt schon so ein Stück weit zu sehen. Und ich habe gedacht, okay, ja, der ist ganz schön weit weg. Und ich hatte vor ein paar Tage vorher irgendwie einen Artikel gelesen, wie viele Sonnen es alleine gibt irgendwie in unserer Galaxie. Irgendwie war da die Rede von mehreren Milliarden und was weiß ich nicht. Und wenn man dann mal guckt, was sind wir hier eigentlich auf der Erde? Also wie unbedeutend ist die Erde in diesem ganzen System? Das ist ja schon sehr unbedeutend. Und wenn ich das dann nochmal runterbreche auf Menschen, denen es ja auch als Spezies noch gar nicht lange gibt, sind wir auch vollkommen unbedeutend. Und dann fange ich an, meinen Sinn zu suchen. Welche Bedeutung habe ich in diesem System? Da muss ich mich ja schon ein bisschen fragen, kann ich überhaupt eine Bedeutung haben? Also,
ja, unbedingt. Ja? Unbedingt. Und zwar einfach dadurch, dass wir uns als denkende und fühlende Wesen auch genauso wahrnehmen. Das ist ein unglaubliches Geschenk in genau diesem kosmologischen Zusammenhang, den du gerade genannt hast, dass es überhaupt etwas gibt, so wie uns Menschen, die sich als denkend und fühlend wahrnehmen können, in einer Gigantomanie von Nichts und Kälte und Leblosigkeit, ist ein absolutes dramatisch geniales Geschenk, dessen wir uns viel zu wenig bewusst werden. Eine Mathematikerin hat mal ausgerechnet, dass menschliches Leben heutzutage existiert in diesem kosmologischen Zusammenhang, in dem wir das betrachten müssen. Wir müssen das in diesem Zusammenhang betrachten. Wir können das in diesem Zusammenhang betrachten. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt 1 zu 400 Billionen. Mhm. Wir sind der absolute Glückstreffer der Evolution.
Da bin ich völlig bei dir. Da bin ich sogar völlig bei dir.
Aber hallo!
Macht es in dem Moment nicht viel mehr Sinn? Du hast ja gerade davon gesprochen, wir haben im Grunde genommen haben wir ein Geschenk bekommen oder wir sind ein Geschenk, wie auch immer. Das ist ja was super Schönes. Da bin ich absolut bei dir. Und deswegen geht es mir eben viel mehr darum, sollten wir dann nicht eher viel dankbarer sein für das, was wir haben? Sollten wir dann nicht eher danach streben, dass wir sagen, lass uns doch mal zufrieden sein?
Ja.
Und nicht immer nur dieses Streben haben nach mehr, nach da muss doch noch etwas sein. Und du musst doch aus deinem Leben noch dies oder dies machen. Damit habe ich halt ein Problem. Weißt du? Nicht das mit genauso, ich finde das auch toll. Ich finde es toll, dass ich denken kann, ich finde toll, dass ich Dinge erleben kann, dass ich Dinge sehen kann, dass ich Dinge entdecken kann. Dafür bin ich super dankbar. Und ich bin jeden Morgen dankbar, kann ich auch jetzt toi, dass ich morgens aufstehe und ich habe keine Schmerzen. Dafür bin ich dankbar.
Absolut.
Aber ich habe ein Problem damit, wenn es immer heißt, wir müssen immer noch mehr, wir müssen immer noch mehr leisten, da muss auch noch mehr in dir sein, hol alles aus dir raus. Und deswegen bin ich diese Suche nach deinem Mehr, nach deinem super Besonderen. Damit, das sind die Menschen, die ich dann häufig eben erlebe, die sitzen dann irgendwann bei mir und sagen, ich kann nicht mehr, weil ich habe mich da auch nicht gefunden. Deswegen bin ich da immer nur so, oder hake ich da gerne ein, weil ich da so ein bisschen kritisch bin. Ich
finde es aber
total richtig, wenn du sagst, ich habe meine innere Zufriedenheit viel mehr gefunden in dem, was ich bei mir an der kreativen Seite auch mit ausleben kann. Weil nur die eine Seite hätte mich nicht wirklich zufrieden gemacht. So habe ich es auch von dir rausgehört.
Genau.
Richtig? Ja. Und dann dem nachzustreben, das geht mir ja nicht anders. Wie gesagt, wir haben beide quasi unser allererster Leben oder berufliche Schritte gemacht, indem wir gesagt haben, wir haben BWL studiert. Mache ich das heute noch? Nein. Es hat mich auch nicht mehr glücklich gemacht, ob am Ende jemand ein Abo mehr abgeschlossen hat oder nicht. Macht mich das heute glücklich und zufrieden, vor allem zufrieden ist für mich das Stichwort eigentlich viel mehr als glücklich, weil glücklich ist für mich flüchtig und zufrieden ist was Dauerhafteres. Macht es mich zufrieden zu sehen, dass es Menschen durch meine Arbeit besser geht, dass sie besser mit ihrem Leben zurechtkommen, dass sie vor einem Burnout besser geschützt sind, wie auch immer. Ja, das macht mich zufrieden. Und das war nicht das erste Leben, weil das hat mich irgendwann auch nicht mehr zufriedengestellt. Aber suche ich jetzt deswegen immer noch nach dem Meer? Nein. Sondern ich suche nach innerer Zufriedenheit. Und ich glaube, da haben wir vielleicht eine Ebene, auf der wir dann total einig sind.
Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir Menschen uns sehr häufig als Mängelwesen empfinden. Mhm. Dass wir ganz häufig einfach in falsche Modelle einzahlen. Und diese falschen Modelle, nenne es Weltbilder, Glaubenssätze oder wie auch immer, sind oftmals deswegen so schadhaft, weil sie uns gar nicht bewusst werden. Also nimm mal dieses, du hast es gerade angesprochen, dieses Um-zu-Modell. Um glücklich zu sein, muss ich noch das machen. Oder um zu machen, muss ich noch das machen.
Ja.
Bullshit.
Eine Bedingung mit dabei.
Ja, Bedingung. Das ist sozusagen immer Ausdruck eines Mangels. Das ist sozusagen immer eine Nicht-Wertschätzung des magischen Augenblicks, in dem wir halt alle bis in alle Ewigkeit jemals leben werden.
Ja.
Ich glaube, die Lösung liegt immer, es ist wie so ein Spiel. Für mich, ich sehe das immer als Spiel. Auf der einen Seite weiß ich auch, und ich übe mich sehr stark eben in Dankbarkeit, in möglichst vielen Augenblicken im Tag zu verweilen, im Augenblick dankbar zu sein, was ist, was mir widerfahren ist im Leben. Und ich glaube, wir finden ganz viele Dinge. Dadurch wird die Vergangenheit nochmal positiv aufgelebt und einfach wertgeschätzt für das, was sie ist. Das hat alles 0 Gramm Gewicht. Das spielt sich alles bloß im Kopf ab. Ist ein ganz großes Werkzeug. Und auf der anderen Seite immer so ein bisschen spielerisch zu erkunden. Ja, wo kann es denn noch so hingehen? Ja, sozusagen sich aber immer seiner selbst bewusst zu sein und zu wissen, ich bin jetzt okay mit mir und auch mit der Situation, in der ich mich gerade befinde. Mhm. Und jetzt gucke ich trotzdem mal, was ist denn noch so, was kann denn noch so drin sein? Aber mit einem, ich finde, dieses Spielerische, dieses Leichte und Gelassene ist dabei ganz wichtig. Nicht so ein Ernstes, Anhängendes, Anhaftendes, Krampfhaftes, sondern, also das darf es manchmal auch sein, wenn es zum Beispiel um Sport geht, ja, wenn ich jetzt halt unbedingt noch was da machen will, so dieses Durchbeißen, ja, so zu gucken, was ist noch drin. Aber für mich ist das diese Dualität, ja, im Leben, in dem wir, und da gibt es keinen Fixpunkt. Das ist ja auch so, dass Persönlichkeit nichts Stetiges ist, sondern Persönlichkeit ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Und ich glaube, wir brauchen weiterhin so dieses Spielerische. So.
Ja, das finde ich total schön. Das erzähle ich übrigens in meinen Vorträgen auch immer ganz gerne. Ein Erlebnis, was ich bei Beiersdorf übrigens hatte. Ich durfte in der Zeit einmal, als ich in der Pharmasparte unterwegs war, durfte ich mit dem damals erfolgreichsten Pharmareferenten mitfahren. Der war aus Schwäbisch Hall. Und ich bin ein paar Tage mit ihm mitgefahren und ich habe ihn irgendwann auch gefragt, ich sage, sagen Sie mal, was ist denn eigentlich Ihr Erfolgsrezept? Was macht Sie besser als all die anderen? Weil wir waren nicht überall beliebt, wo wir reinkamen. Es gab auch einige Praxen, die gesagt haben, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder. Aber er hat dann zu mir gesagt, ich sehe es immer wie ein Spiel. Immer wenn ich reinkomme, ist es für mich ein neues Spiel. Und ich kann gewinnen, ich kann verlieren, na klar, aber wenn ich dann mal verliere, na, dann gehe ich in die nächste Praxis und spiele wieder ein Spiel. Er hatte auch ganz viel an Dingen dabei. Also wenn er zum 20. Mal über seine blaue Pille da irgendwie erzählt hat, die er dann mitgebracht hat, na, dann hat er sich halt wieder irgendwie was Neues ausgedacht, wie er das irgendwie rübergebracht hat. Oder er hat irgendwie mal so kleine Geschenke mitgebracht, kleine Spielchen, wie auch immer. Der hat das wirklich gelebt. Und ich erzähle das gerne, weil ich da bin da auch vollkommen auf deiner Linie, dass ich sage, wir brauchen wieder viel mehr so ein Stück weit Leichtigkeit und spielerische Dinge geben uns halt Leichtigkeit, weil das nicht so diesen Absolutismus hat, diese Forderung hat. Das ist genauso wie Dinge eher wie ein Wunsch auszusprechen. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig, dass wir haben früher Wunschzettel geschrieben zu Weihnachten oder wann auch immer. Ich wünsche mir heute Dinge, wenn ich Sternschnuppen sehe. Ich kann auch Dinge beim Universum bestellen. Das ist ja auch eher ein Wunsch. Das ist ja auch nichts irgendwie, ihr müsst jetzt bitte bis morgen liefern. Aber wenn das nicht eintritt, dann ist es halt gar nicht schlimm. Aber dann habe ich mich ausprobiert und dann, ich glaube, dass wir mit dieser Leichtigkeit ganz, ganz viel gewinnen. So, deswegen sehe ich das ganz genauso. Aber mal, jetzt mal ein bisschen zurück zu deinen Reisedingen, auch die du gemacht hast, weil ich möchte dann auf ein paar Punkte kommen. Du hast es dann ja immer weiterentwickelt. Du hast, nachdem wir in Hamburg waren, du hast auch in Berlin nochmal studiert. Ne? Du bist ja dann immer nach Berlin gegangen und hast dann, glaube ich, auch eher in deinem kreativen Bereich studiert.
Ist das richtig? Das war eine ganz gute Mischung. Das war also, hatte ein bisschen was von kaufmännischen Grundlagen. Ich habe an der Universität der Künste Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Ein Studiengang, der sehr stark auf so werberischer oder wie man so sagte, Auftragskommunikation lag. Mhm. Viele Absolventen gegen die Werbung, Öffentlichkeitsarbeit. Und ich bin dann in die Multimedia-Branche eingestiegen, war viel in Multimedia-Agenturen als Konzepter, Projektmanager, bin da so durch die ganze Multimedia-Landschaft meandert, was ich letzten Endes immer noch tue, seit 25 Jahren mittlerweile. Mhm. Und das gab mir auch immer den Freiraum, gerade, ich meine, Universität der Künste, Berlin, da gab es jetzt nicht so viele strenge Stundenpläne und das war auch genau das Richtige. Und ich habe dann hier meine Frau kennengelernt und Annette ist dann sehr schnell schwanger geworden. Etwas zu schnell, weil wir hatten nämlich ganz große Reisepläne. Wir wollten unbedingt als Pärchen für ein paar Monate verreisen und da kam uns Amelie dazwischen, die mittlerweile selber studiert und wir haben uns dann entschieden, nee, komm, dann fahren wir halt eben zu dritt. Aber dann kam der, wir haben ihn genannt, Gifty dazwischen. Gifty ist der kleine Kobold im Kopf, der einem halt jede schöne Idee gleich verdirbt mit Sorgen, Nöten und Ängsten. Weil auf einmal haben wir uns ja in ganz neuen Rollen wiedergefunden. Auf einmal eben als Mutter und als Vater und als Beziehungspartner, ja, furchtbares Wort. Und dann auch zusammengezogen, dann bist du noch eine Lebensgemeinschaft und das ist uns gar nicht so klar geworden, aber wir haben denn trotzdem, wir waren dann auch in der ersten Zeit reisemäßig vorsichtig, waren auf den, was haben gehört, Mallorca soll so toll sein, sind wir also hin, haben uns da so eine kleine Finca gemietet. Das hat uns aber nicht so richtig angemacht. So, das war, und dann waren wir vorsichtig, La Palma, Madeira, und dann haben wir eben gesagt, als Amelie 3 Jahre alt war, komm, wir fahren jetzt mal nach Thailand, gucken mal, ob die das gut verkraftet und das hat sie auch gemacht. Der hat das Essen gut geschmeckt, hat die Wärme gut abkönnen, wie man so schön sagt, in Norddeutschland. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt nehmen wir nochmal allen Mut zusammen. Und dann haben, also der Gifti hat auch immer wieder geredet, ja. Und uns immer schön auch mit Sorgen und Ängsten versorgt, nach dem Motto, hey, wenn wir jetzt wirklich mal so für 6 Monate weg wollen nach Südostasien, wie ist das mit den Jobs, wie ist das mit der Gesundheitspflege unterwegs, was machen wir eigentlich, wenn wir zurückkommen? Und ja, und das haben wir dann aber trotzdem durchgezogen. Und das haben wir dann insgesamt 3-mal gemacht, weil wir einfach gemerkt haben, auch wenn wir weniger Geld haben am Ende der Reise, wir fühlen uns doch viel reicher, einfach durch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Auch das Thema Selbstwirksamkeit, du bist ja auf Reisen, nicht jetzt irgendwie unter der Agenda eines Fremden, du bestimmst selber, was du machst. Durch die Kinder, durch unsere zweite Tochter auch dann, bist du so ein Schlüssel zum Herzen, weil du bist halt immer privat unterwegs, als Familie. Jeder spürt und sieht das. Familie und Kinder gibt es auf der ganzen Welt. Wir sind immer sehr herzlich empfangen worden, aufgenommen worden, sind sehr schnell mit Leuten in Kontakt gekommen. Wir haben dann Jahre später gemerkt, die besten Investitionen in unserem Leben waren nicht Aktien oder irgendwelche Eigentumswohnungen von haben wir auch gar nicht, sondern wir haben das Geld investiert in Erfahrung letzten Endes. Und diese Erfahrungen sind Teil von uns geworden. Wir reden immer in unseren Vorträgen auch von einer seelischen Schatzkiste, in der wir durch die Reisen Einzahlungen gemacht haben. Mhm. Und diese seelische Schatzkiste, die verzinst sich so genial über die Zeit, wie das keine andere Anlage gut kann. Weil das pure Leben ist, weil das ist ein Finalziel. Und du kannst jederzeit daraus schöpfen. Das ist, du kannst jederzeit in diese Schatzkiste hineingucken. Sie ist immer bei dir. Sie hat 0 Gramm Gewicht. Ja? Und irgendwo da, wo Geld gehortet oder liegt, Geld ist ja nur ein Mittel. Ne? Das ist eine tolle Quellenergie, um was anderes zu machen. Ja, was ist denn dieses andere? So, und Reisen ist das Finalziel von dem, was du machen willst. Und das ist uns dann klar geworden. Und deswegen sind wir nach wie vor nicht wohlhabend nach Außenwirkung, wenn du auf den Kontostand guckst und so weiter. Aber ich würde mich tatsächlich als wohlhabend dank dieser Erfahrung auch bezeichnen. Natürlich ist auch immer viel Glück mit im Spiel. Ja? Das dürfen wir nicht vergessen. Also das sind alles viele Voraussetzungen, wie auch so Mut, und natürlich brauchst du auch Geld, das zu finanzieren. Aber am Ende ist ein großer Teil eines, wie auch immer man Erfolg definiert, ist einfach auch Glückssache oder halt eben Pech. Ja.
Kannst du das näher beschreiben? Also,
meinst du
mit dem Glück?
Mit dem, was ich meine mit dem Glück, das ist einfach Zufall. Ich gebe dir ein Beispiel eines Freundes, der hat war lange Jahre in einer sehr namhaften Unternehmensberatung, ist dann ausgestiegen und hat dann großartiges Jobangebot bekommen und gesagt, ey, super, ey, alles stimmt, ich habe da Calls gehabt, auch mit dem C-Level aus Amerika, und inhaltlich ist das genau das Richtige und ich mache dann Produktentwicklung, bla bla bla. Nach 3 Monaten ist er völlig geknickt rausgekommen und hat gesagt, oh, so eine Scheiße, ey, da war eine, die mochte mich nicht, die hat dann integriert und alles gegen mich gespielt, und ich hatte dann, das und das hat nicht geklappt, das hat nicht funktioniert, und er hat sich wahnsinnig Vorwürfe gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, Christian, das liegt überhaupt nicht an dir. Du bist ein super Typ, du hast ein unglaubliches Skillset, du hast eine geniale Vita, es liegt nicht an dir. Du konntest vorher nicht wissen, dass da eine Person ist, die dich einfach nicht mag. Pech gehabt. Mehr nicht. Und mach dieses Pech nicht zu deiner Sache, weil das war nicht in deiner Kontrolle. Guck dir die Dinge an, die in deiner Kontrolle sind. Fertig. Und mach das Ding nicht zu deiner persönlichen Sache. Und mach weiter. Ich persönlich habe das in meinen Beratungsprojekten auch erlebt, dass ich aus diesen Projekten regelrecht rausgeflogen bin. die Gründe werden die oftmals als externer Berater auch nicht genannt. Ja, weil oftmals, das war immer mein Empfinden, bist du dann halt eher Ressource als Mensch, zu dem man unter vier Augen spricht. Bist eine Ressource, bist abgemanagt. Ja? Was nochmal ein anderes Diskussionsthema wäre, egal. Aber das passiert halt. Habe ich halt Pech gehabt? Habe ich halt in irgendeinem Meeting oder irgendwelche bestimmten Gefüge haben sich nicht so zusammengespielt, wie sie hätten sollen? Anderes Beispiel. In diesem Sommer habe ich ein wunderschönes Projekt gekriegt in der Schweiz bei einer sehr namhaften Zeitung. Ganz, ganz tolles Projekt. Hat großen Spaß bereitet. Das ist nach einem Gespräch, nach einem Interview, fand das sofort statt. Letztes Jahr hatte ich 11 Interviews. Kein Interview hat zu einem Projekt geführt. Mhm. Ja. Kann ich das beeinflussen? In dem, was ich tue, was meine persönliche Reichweite angeht, ja. Aber es gibt wahnsinnig viele externe Faktoren, die nicht kontrollier- und nicht beeinflussbar sind.
Okay, das heißt also, das Glück in dem Sinne definiert, ihr habt einfach Glück gehabt, dass ihr es machen konntet und dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Ja, natürlich. Ja. Dass wir uns, was wir auf Reisen verstanden aber haben, am Ende ist es krank geworden sind und so weiter und so fort.
Ja. Aber am Ende ist es ja nicht nur Glück, sondern man muss ja auch irgendwann den Schritt gehen, es überhaupt zu machen. Also und
genau.
Hat sich jetzt ja ein Stück weit entwickelt. Also so nehme ich das auch wahr, dass ihr euch da Stück für Stück rangetastet habt. Und es ging bei dir ja dann noch weiter. Also mittlerweile ist es ja nicht nur, dass du sagst, du hast dann tolle Urlaube mit deiner Familie gemacht, sondern du hast es ja für dich auch ein Stück weit professionalisiert, indem du mittlerweile wie nennt man das, Reisejournalist bist.
Ja.
Das kann man es, glaube ich, ausdrücken. Ne?
Genau. Ja, das wäre der offizielle Begriff. Ne? Oder dem, also mit diesem Begriff Reisejournalist können viele was anfangen. Und das hat für mich einfach, macht das jetzt seit 2 Jahren Sinn, mich genauso als Reisejournalist zu positionieren, um mir einfach so ein paar meiner Projekte dann auch realisieren zu können.
Ja, aber du machst das ja nicht, also wenn man sich jetzt einen Reisejournalist vorstellt und du hast ja angefangen mit Mallorca, ich hätte dich übrigens auch nie auf Mallorca gesehen, vom Typus Mensch her, wie wir uns damals kennengelernt haben, aber so kann man sich das ja auch vorstellen, okay, da ist jetzt jemand, der begleitet eine 20-köpfige Reisegruppe und der macht irgendwie, dann macht er noch die Landausflüge irgendwie, organisiert er dann mit und macht ein paar hübsche Fotos für die Leute. Das ist ja nicht deine Art, die du machst, sondern bei dir ist ja wirklich auch Abenteuer mit dabei.
Genau.
Also Bilder, die ich gesehen habe, mich total faszinieren. Da kann ich auch jedem nur empfehlen, auf deine Seite zu gehen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Super schöne Bilder, aber auch immer so der Touch des Gefährlichen, glaube ich, mit dabei. Das ist, glaube ich, das, was dich reizt dabei, oder?
Ja.
Erzähl mal so ein bisschen, was deine Reisen eigentlich ausmacht.
Also ein sehr schönes Beispiel war jetzt im Sommer Südafrika, Krüger Nationalpark. Da gibt es einen sehr großen Ausbilder für Field Guides und Ranger, Eco-Training. Und Eco-Training habe ich auf einem Event kennengelernt. Es gibt so bestimmte Events für Reisemedien, wo Reisejournalisten mit Touranbietern oder Tourism Boards zusammenkommen, wo man dann Ideen für Geschichten austauscht und guckt, ob man da Lust drauf hat. Und normalerweise dauert diese lange Ranger-Ausbildung 1 Jahr. Das Level 1, mit dem man dann in diesen Lodges in Südafrika Gäste auch auf Safaris rumführen darf, dauert knapp 2 Monate. Und jetzt hat Eco-Training angefangen, auch so kleinere Formate zu entwickeln, um halt eben auch normale Reisende anzusprechen, um mal so ein Wochenende in so ein Ranger-Camp zu gehen, das kennenzulernen, so kurze Wanderung zu machen, bis hin zu einer Woche 14 Tagen. Und das fand ich klasse, weil ich erstens noch nicht in Südafrika war, zweitens noch nicht wirklich interessante Begegnungen mit großen wilden Tieren hatte. Und deswegen hat mich diese Geschichte gereizt, weil ich so dachte, puh. Also ich habe dann auch mit dem Ansprechpartner gesprochen, habe gesagt, gib mir bitte das the most thrilling, also einfach das, was am härtesten ist, so, da will ich halt rein. Und ich wusste aber, das ist ja menschenmöglich, also Menschen machen das, das geht ja. Man stirbt dann nicht, aber ich wusste auch, ey, wenn ich jetzt da im Lebensraum bin, da wo Elefanten sind, Büffel und Löwen, das wird schon kribbelig, weil davon weiß ich einfach viel zu wenig. Oder meine inneren Bilder, die ich habe, die befüllt und betankt worden sind von irgendwelchen Dokumentationen, die werden sicherlich nicht so sein, wie sie vor Ort sind. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und da gab es eine ganz besondere Begegnung, bei der mir echt das Herz in die Hose gerutscht ist. Und zwar waren wir da unterwegs. Also dazu muss ich noch Folgendes voranschicken. Wenn man jetzt als Ranger-Aspirant auch diese Walking-Safaris anbieten möchte mit Gästen, also zu Fuß durch den Busch geht, dann muss man erstmal ein Advanced Rifle Handling machen. Man muss also mit großkalibrigen Gewehren sehr gut schießen können für den Fall eines Angriffs, der aber extremst selten ist. Und man muss Begegnungen mit wilden Tieren nachweisen, bevor man das machen darf. So, und diese Tage, die ich in dem Walkout war, wir waren also 3 Tage im Busch mit Übernachtung dort, hatte genau das zum Ziel, dass jetzt eben die 6 Ranger, die das machen wollten, die sollten möglichst viele wilde Tiere sehen. Mhm. Jetzt stehen die da tatsächlich in Südafrika, die stehen da nicht gleich um die Ecke. Ne? Man sieht ganz viel Elefantenkacke zum Beispiel. Überall liegt sie, weil die Elefanten 160 Kilo am Tag ausscheißen, muss man mal sagen. Mhm. Und ganz unglaublich viele Fußspuren. Es ist wie so ein Spielberg-Film. Du siehst ganz viele Anzeichen, du siehst nur ganz wenig Tiere. Und dann am 4. Tag in einem anderen Camp sind wir halt raus und wir haben auch wieder an so einem Wasserloch unglaublich viele Spuren gesehen, sind ums Wasserloch rum. Und dann sagte unser Headguide auf einmal, da ist ein Löwe. Ich habe nichts gesehen und dann haben wir durch so eine kleine Lichtung zurückgeguckt auf den Pausenplatz, auf dem wir noch 10 Minuten zuvor gesessen haben. Und dann kam da auf einmal ein Löwe, quasi fast so ein bisschen aus unserer Richtung. Und der hörte uns dann und guckte über seine Schulter. Und dann machte der was, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Dann brüllte der uns an. Mhm. Dieses Brüllen ist tief, brutal und laut. Und da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Und dann habe ich so kurz gerechnet, ey, der braucht 4 Sekunden, bis er hier ist. Und die Löwin wiegt 250 Kilo. Also da habe ich echt angefangen zu zittern. Dann verschwand die aber gleich schnell mit so einem Löwen im Schlepptau. Und später haben die noch unser Headguide ist dann vor die gelaufen, die haben sich noch in einem Busch verschanzt. Man hat die so ein bisschen zu provozieren. Und dann haben die auf ihn so einen Scheinangriff gelaufen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn ein Löwe auf dich einen Scheinangriff läuft. Also mir hat das echt gereicht. Und dann hat der Guide dann am Ende uns das aber erklärt, hat erstmal gesagt, pass mal auf. Erstens mal ist, das ist die sogenannte Vorhut vom Rudel. Das Rudel ist 80 bis 100 Meter weiter hinten. Mhm. Das sind nur die Pfadfinder. Die suchen jetzt den Weg für das Rudel. Zweitens, die Menschen stehen bei denen gar nicht auf dem Speisezettel. Also nur in extremen Ausnahmen. Drittens, Löwen jagen nur nachts und wenn dann eben nur die Löwinnen in so Rudeln von 3 bis 5 Tieren. So. Dann hat er uns genau erzählt, wie die Körpersprache der Tiere war. Die haben sich umgeguckt, sie im Rudel. Die haben zu dem Ross, zu unserem Lead Guide geguckt. Die haben dahin geguckt, wo sie hinlaufen wollen. Und sie haben zu uns geguckt, zu uns 6, 7 Leuten. Und deswegen waren die verunsichert. Und die mögen nicht eingekesselt sein. Das ist eine Situation, die Löwen nicht mögen. Und da versuchen sie rauszukommen. Und dann hat der Ross sie so ein bisschen gepiesackt. Und dann sind die beiden Löwen auf ihn, sind so ein Scheinangriff dann gelaufen. Ich habe das nicht gesehen, wir haben das nur gehört, was einfach unglaublich bedrohlich ist, weil du halt eben nur Stimmen hörst und Gebrülle und eigentlich denkst, mein Gott, der wird jetzt zerfleischt. Aber dann im Nachhinein habe ich halt gelernt, ja, das ist, glaube ich, etwas, was ganz oftmals die Angst ausmacht, weil Angst ist oftmals gleich Unwissen. So, wenn du eine Situation einschätzen kannst, so wie so ein Senior Guide, die teilweise bis zu 20.000 Stunden Logbucherfahrung haben, für die ist das halt wie ein Spaziergang zum Supermarkt. Ne? Und die sagen zum Beispiel auch allen Ernstes, ich finde es viel gefährlicher, in einer Großstadt über die Straße zu gehen. Mhm. Statistisch gesehen ist das viel gefährlicher. Ja? So, war eine ganz faszinierende Erfahrung für mich, weil ich vor einer Reise auch nicht so wahnsinnig viel immer anrecherchiere und versuche zu wissen, sondern mich auch solchen Situationen auszusetzen, um so ein bisschen naiv manchmal da hineinzustapfen, aber dadurch eine viel intensivere Erfahrung zu machen, die viel lebendiger und echter ist, die durch den Körper geht und dann erst später in den Kopf hinein. Das war eben die Geschichte, wo ich so dachte, oh, cool, dass du es jetzt doch gemacht hast. Also du hast dann doch wieder dich von bestimmten Ängsten auch wieder getrennt, ja, bist da durchgegangen, weil du gesehen hast, erstens, es ist Menschen möglich, Menschen machen das, also kann ich das auch machen. So, dann eben diese eigene Erfahrung dabei zu sammeln. Mhm. Und meine Erfahrung ist auch dabei, dass ich dann halt auch so bestimmte Ängste und Sorgen einfach in Luft auflöse.
Das ist aber, ich glaube, das ist ja eh in der Entwicklung mit drin. Also wenn du vorhin gesagt hast, am Anfang sind wir halt mal nach Mallorca und dann La Palma, was weiß ich nicht, Kanaren und so. Dann haben wir uns Richtung Südostasien getraut mit Töchterlein. Und wir haben eigentlich immer diese vorher vielleicht gewisse Bedenken gehabt. Dein Gifty, der irgendwie dann da irgendwo unterwegs war. Aber der wurde dann nicht bestätigt, sondern er wurde eigentlich eher dadurch bereichert oder ihr wurdet bereichert durch die Erfahrung, die ihr gemacht habt.
Genau.
Das Gleiche erzählst du jetzt ja auch für Südafrika mit dem, was du da erlebt hast. Ist das quasi wirklich so dieses Prägende, weil du machst ja auch, bei dir geht es ja eigentlich immer um das Thema innere weiße Flecken, das Unbekannte. Erklär uns das nochmal so ein bisschen. Und
sehr gerne.
Ich habe das immer gut fühlen am Ende oder sich
besser fühlen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Angst ein ganz großartiger Wegweiser ist. Also eigentlich wie ein Mentor, der den Weg aufzeigt, aber gehen musst du diesen Weg selber. Warum ist das so? Weil Angst ist ja nur ein Reaktionsmuster, kein Aktionsmuster, ein Reaktionsmuster. Eine Reaktion auf was denn? Offensichtlich auf irgendeine Idee, die wir haben, die aus uns herausgesprochen hat. Und diese Idee ist jetzt noch nicht bei uns mit einer positiven Assoziation oder mit einer positiven Emotion verbunden. Daher hat das Gehirn noch nichts, womit es sich auseinandersetzen könnte. Wohingegen sich sehr schnell die Angst dazwischen schaltet. Also man muss da auch wieder die positive Absicht des Gehirns erkennen als Überlebensinstrument. Ne? Daher ist für mich Angst immer wie so ein negativer Spiegel, wo ich immer sage, in dem Augenblick, wo ich Angst kriege, weiß ich immer, da will das Leben, meine Einzigartigkeit, mir was sagen. Jetzt guck mal hinter die Angst. Was ist es denn, wo du eigentlich hin willst, um dem mehr Gewicht zu geben? Und ich habe dann festgestellt, dass diese Angstbewältigungstechniken wie jetzt umgehen, ja? Also wenn ich jetzt sage, ich habe Angst vor Hunden und da kommt ein Hund an und ich gehe auf die andere Straßenseite, weiche ich nur aus. Damit ist der Angst ist nicht weg. Ne? Genauso, wenn ich eine Angst abdelegiere, wie man das halt eben gerne macht im Büroalltag, dafür hat man ja eben auch externe Berater oder irgendwelche Mitarbeiter. Oder auch, wenn man von der Angst befallen ist, das Maskieren ist halt eben auch eine Taktik. Und das alles sind nur kurzfristige Linderungen der Angst, aber es ist nichts, was die Angst irgendwie abmildert oder irgendwie aufhebt. Ganz im Gegenteil, dadurch wird sie noch verstärkt. Und das Einzige, was wirklich dabei hilft, ist, durch diese Angst hindurchzuschreiten. Man muss sich auch mal klar machen, dass Ängste Lügen sind, die wir uns selbst erzählen, weil es ist ja nur eine Projektion, es ist wie ein Diaprojektor, das ist ja nur das,
wie die Dokumentation, die du vorher gesehen hast über Südafrika, was da alles
passiert. Zum Beispiel, genau, also das ist alles so. Und dann diese Projektion, dieses Kopfkino lebt halt fort und das Ungewisse wird durch das Schlimmstmögliche ersetzt, durch den Worst Case. Voila, das ist die Angst. Was bleibt ist, selber durchzuschreiten und durchzugehen. Und das wirklich Faszinierende ist dabei, wenn man das macht, löst sich diese Angst auf. Die ist dann einfach weg. Das ist ja das, weil das Gehirn das wirklich kapiert, weil du natürlich durch neue neuronale Impulse das Gehirn auch bei der Erfassung dieses neuen Wissens und dieser neuen, damit jetzt verbundenen Emotion hilfst, auch neues Wissen abzuspeichern. Und dafür hat das alte Wissen, diese Angst, keinen Platz mehr, wird rausgeschmissen. Und das kann man auch für sich lernen, jeden Tag. Dazu muss man nicht nach Südafrika fahren. Und das ist so, sind so Sachen, so Experimente, die ich immer wieder ganz gerne mache. Also ich habe auch eine gesamten Desensibilisierung gemacht, weil mich das Thema interessiert hat, weil ich wusste, ich will jetzt in Regenwälder gehen, in Dschungel, in Höhlen, und ich wusste, da gibt es so Tiere, die würde ich jetzt nicht freiwillig auf die Hand nehmen. So.
Wie Vogelspinne zum Beispiel.
Gibt's zum Beispiel Vogelspinne, ja. Genau. Ja. Diese Vogelspinne. So, wie kam die Spinne auf den Kopf? So, ne? Und das war total faszinierend, das zu machen. Also ich empfinde mich nicht als phobisch. Ja, es gibt da Menschen, die alleine vor Fotos von Spinnen schon weglaufen oder Reis ausnehmen. Und du machst da eine sogenannte systematische Desensibilisierung. Du fängst an, die Kinderbücher über Spinnen anzugucken. Ja, dann malst du selber eine Spinne. Und dann gibt es so Stoffpuppen. Dann spielst du Spinne und dann lässt du diese Spinne über deinen Körper laufen. Dann mit der Stoffpuppe kommst du total beknackt vor. Aber das macht was. Das ist total geil. Diese Spinnen werden dann halt immer feiner, immer genauer. Und dann irgendwann hast du so eine Plastikspinne auf der Hand. Und so aus einem Meter Entfernung kannst du die schon gar nicht mehr unterscheiden. Aber du weißt, die ist aus Plastik. Du lässt die wieder so über den Körper laufen. Irgendwann kommt, dann hast du eine Spinnenhaut. Und dann kommt der Trainer an mit der ersten Vogelspinne, so ein altes Exemplar einer Chile-Vogelspinne, und dann fängst du an, dann fäst du erstmal nur das Beinchen an, dann macht er die Hand auf, die Spinne läuft los und dann läuft die so mal über einen Finger und so ganz langsam, und in jeder dieser Etappen erklärst du einen kleinen Sieg für dich. Der fragt dich immer, war das jetzt okay? Und sagst du, alles klar. Okay, so können wir den nächsten Gang starten? Ja. Und so gehst du so eine Babytreppe hoch. Und es wird halt immer härter. Und du bleibst unterhalb des Radars vom Gehirn. Ne? Weil das Gehirn natürlich auch dieses Fight-and-Flight-Syndrom hat. Du bleibst immer so ein Stückchen unterhalb des Gehirnradars. Ja? Und lernst dadurch. Und am Ende war es dann tatsächlich so. Also ich fand es schlimmer, die Vogelspinne direkt auf der Hand zu haben. Auf dem Kopf siehst du die ja nicht. Ne? Die krabbelt da halt eben nur rum. Aber das war denn tatsächlich nach zweieinhalb Stunden war das möglich. Und wenn ich jetzt eine Vogelspinne wieder irgendwo sehe, dieser Schockreflex, der ist wahrscheinlich ganz kurz da, ja. Also ich habe auch trotzdem, es ist ja in mir einprogrammiert als Mensch. Aber sofort wird das überlagert und überlappt dadurch, dass ich sage, oh, was ein wunderschönes Tier. Mhm. So. Mhm. Ja, diese Schockangst, das löst dich dann wirklich auf. Das ist großartig.
Aber da ist jetzt halt ein wesentlicher Tipp, okay, konfrontiere dich mit den Dingen, die dir eventuell Ängste bringen können. Oder lerne es im Grunde genommen ganz neu kennen, dass du weißt, du musst definitiv gar keine Angst haben, weil du bist eigentlich nur geprägt durch deine Vorerinnerungen oder durch eingebildete Vorerinnerungen. Also ich erlebe das ja auch häufig bei, ich sage ja auch, Mensch, wer von uns ist denn? Also wenn Menschen Angst haben vor Spinnen, natürlich ist das, wir sind ja noch nicht eingewebt worden in den Kokon von einer Spinne und die wollte uns genussvoll verspeisen. Also diese Angst ist ja eine absolut surreale, eingebildete Angst, die uns aber irgendwie vorgelebt worden ist.
Ja, ja, also das Ding ist halt, dass die Angstprogramme in der Amygdala leben und da hat der Verstand keinen Zugriff. Weißt du, muss draußen bleiben. Das heißt, nach wie vor empfinde ich diesen Angstimpuls, ja, aber du hast die Chance, immer anders darauf zu reagieren. So, zwischen Reiz und Reaktion hast du die Freiheit der Entscheidung. Das ist für mich ein Werkzeug, das sollte im Relevance-Set sein. Jede Sekunde. Immer zu wissen, zwischen Reiz und Reaktion habe ich die Entscheidung. Genauso kannst du Stress ausmerzen. Stress wird in deinem Leben nicht mehr vorkommen. Wenn dir bewusst wird, du kannst Stress komplett aus deinem Leben ausschalten, weil...
Ich halte das nicht für gesund. Davon mal ab. Ich glaube, dass wir alle Stress brauchen in unserem Leben, dass Stress uns weiterentwickelt, weil Stress im ersten Moment nichts anderes ist als eine Aufgabe, die ich zu lösen habe. Ich glaube, wir brauchen Aufgaben, um uns weiterzuentwickeln, um auch neue neuronale Netze anzulegen.
Deswegen, ich sehe schon, du kommst in Fahrt, das ist dein Thema. Ja,
da muss ich jetzt auch sagen, also ich, weißt du, das wäre mir, ich glaube, ich weiß, was du meinst und wo du hin möchtest, weil auch das, weißt du, wenn ich ein weniger an Stress empfinde, habe ich im Grunde genommen ein zufriedeneres Leben oder ein entspannteres Leben, ein leichteres Leben. Da bin ich auch völlig bei dir. Ich möchte nur nicht in so eine Plattitüde kommen, wo es heißt, wir haben alle keinen Stress mehr und das ist total einfach, keinen Stress mehr im Leben zu haben. Ich halte es für extrem ungesund, wenn wir nachher sagen, ich habe keinen Stress mehr im Leben. Ich glaube, wir brauchen ihn. Da So, deswegen wollte ich dich da nur, so bremse ich dich einfach mal ein, dass da
ein alter Freund ist. Was ich nur sagen wollte, ist, ich finde, so genau dieses Bild oder das, was Viktor Frankl geprägt hat, ne, zwischen Reiz und Reaktion hast du die Freiheit der Entscheidung. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tochter sehe, wenn die jetzt mal schlechte Laune hat und schreit und weißt du, es gibt da ganz viele Menschen aus unserer direkten Umgebung, die genau wissen, welche Knöpfe sie bei uns zu drücken haben. Du bist innerhalb von Bruchteilen von Sekunden von 0 auf 180.
Ja, ein Trigger, genau.
Auch hier hast du die Möglichkeit zu erkennen, das ist jetzt ein Ärgerangebot, das ist jetzt ein Stressangebot, das ist jetzt ein. Und trotzdem für dich in diesem Moment, dieser Entscheidung, in diesem Freiraum, für dich zu entscheiden, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Ich bleibe jetzt cool, ich bleibe jetzt so, ich mache mich jetzt nicht gemein mit diesem Gefühl. Ne? Also wenn die Hormone raus sind, das Adrenalin, was auch immer, dann ist es zu spät. Ja? Aber diese Bewusstheit einzuschalten, das halte ich für extrem wichtig.
Da bin ich völlig bei dir. Und ich finde es gut, wenn man entweder sagt, man macht es eben, man konfrontiert sich damit. Es gibt andere Möglichkeiten, über die ich dann auch eher spreche. Dinge wie Wingwave zum Beispiel, also Kurzzeitinterventionen, wo ich auch mich genau mit der Emotion beschäftige, um die es geht. Dann muss ich der Emotion nicht direkt ins Auge geguckt haben, also zumindest nicht real. Aber ich kann auch damit natürlich Emotionen bearbeiten. Also da gibt es eine ganze Reihe. Aber ich finde es, das, was du auf den Reisen machst, finde ich ja extrem spannend, weil es so eine Kombination ist aus neue Dinge kennenzulernen, also sich innerlich zu bereichern, vielleicht auch mal ein Stück weit rauszugehen aus den Konventionen, die wir hier haben. Ich glaube, ist das auch ein Punkt dabei, zu sagen, ich bin eigentlich mal aus diesem Hamsterrad raus, was wir hier haben. Was machen da Reisen zum Thema Gutfühlen, zum Thema Wohlfühlen für uns?
Ja, also es ist ganz, also deswegen, genau aus dem Grunde recherchiere ich auch nicht immer so wahnsinnig viel vor, um einfach mich auch diesem Unbekannten auszusetzen und mich auch dieser Überraschung preiszugeben und daran auch zu wachsen und zu lernen und um halt auch in diesem Spiel zu bleiben und dem Ganzen auch so eine Spielfläche zu geben, zu sagen, mal sehen, was jetzt passiert, ich gehe da jetzt mal rein. Und ganz häufig merke ich halt auch so, wenn ich Porträts mache, wenn ich den jetzt anschaue, der sieht so grimmig aus, aber der sieht so toll aus. Jetzt dann immer so in dieser Gelassenheit, in diesem Spiel bleiben. Ich gehe aber trotzdem hin und gebe mich irgendwie zu verständigen, dass ich jetzt ganz gerne sein Porträt nehmen möchte. Und es gibt Länder, in denen das halt besser klappt und es gibt andere Länder, in denen das weniger gut klappt. So, das sind, weil wir immer jenseits von Rollen und Konventionen sind, weil wir wirklich auf uns selbst in unserer Identität stecken und nicht in einer Rolle wie in einem beruflichen Kontext. Ja. So, da bin ich auf Reisen, bin ich wirklich die Identität Malte Klavin und nicht eine Rolle, die ich spiele. Ja. Also manchmal natürlich schon als Reisejournalist werde ich auf irgendwelchen Summits oder so wahrgenommen, aber auf Reisen versuche ich dann möglichst einfach was zu erleben und auch was zu lernen. Und ich glaube auch, dass unser Gehirn sich einfach auf so einem höheren Bewusstseinszustand befindet. Also wenn man entsprechend auch reist, wenn man alleine reist, bist du einfach aufmerksamer, die Zeit verstreicht langsamer, intensiver. Also ich schmecke anders, ich sehe anders, gehe anders auf Leute zu. Und das sind immer ganz tolle Spielfelder, um sich selbst neu zu erleben und auch und über bestimmte, wie bei mir, über bestimmte Angstfelder hinaus zu bewegen oder dahin durchzuschreiten.
Ich glaube, wir könnten uns jetzt noch Ewigkeiten darüber weiter unterhalten. Ich finde es auch unglaublich spannend. Ich habe jetzt aber noch zwei Dinge. Das eine ist, du bietest ja auch quasi jemandem an, zu sehr guten Konditionen, so wie ich es gehört habe, dich mal auf einer Reise zu begleiten.
Ja.
Geht es da um eine spezielle Reise? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, also im März nächsten Jahres gehe ich auf eine Expedition nach Borneo, nicht alleine. Ich gehe dorthin mit einem Biologen, der in Borneo auch lebt, ein Deutscher, der Lars. Und das ist ein großer Kenner der Flora, besonders der Fauna von Borneo. Und da gibt es ein spezielles Gebiet, wo auch wirklich noch niemand war. Es ist wirklich einer dieser letzten weißen Flecken auf dem Erdball. Ich finde das unglaublich spannend, da seinen Fuß hineinzusetzen. Und diese ganze Expedition hat auch einen wissenschaftlichen Sinn. denn wir wollen dort nachweisen, ob es dort einen bestimmten Vogel gibt. Wenn ja, auch möglichst dann diese Sicht, durch diese Sichtung den Nachweis erbringen. Das Gleiche gilt für eine Schleichkatze. So, wenn wir wissen, dass die dort existieren, können wir auch im nächsten Schritt dann Mittel allokieren für tiefergehende Forschung. Im besten Fall sogar auch diese Gebiete als Schutzgebiet einzurichten. Ja, aber
muss man das schützen, wenn da eh kein Mensch war bisher? Also das ist jetzt nur für mich.
Um Gottes Willen, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Es gibt in Borneo, hast du ja sicherlich auch schon gehört, durch die große Anzahl an Palmölplantagen werden immer mehr Habitate abgeholzt, verbrannt. Es ist dramatisch. Ich will jetzt nicht hier eingehen. Aber ich finde es von eklatanter Wichtigkeit, diese Gebiete jetzt alles dafür zu tun. Und solche Expeditionen sind in der Organisation einfach teuer, weil es dort wenig Infrastruktur gibt. Der Lars ist Experte, der kennt auch dort auch das nächstliegende Dorf, der spricht den lokalen Dialekt dort auch und ist ein großartiger Typ. Und wir können jetzt auch Leute mitnehmen, die Lust haben, auch wirklich ins Unbekannte aufzubrechen. Und was ich versprechen kann, ist, dass es eine unglaublich spannende Reise wird. Aber es ist jetzt halt eben keine TUI-Reise, wo man innerhalb der Komfortzone bleibt. Aber dass man was erlebt, das möchte ich sozusagen versprechen. Ja. Oder ich glaube sehr, sehr stark daran. Ja? Und ich werde die Reise mitbegleiten, um einfach auch Menschen, also erstmal finde ich das total faszinierend, auch Menschen dabei zu begleiten, wenn sie aus der Komfortzone rauszugehen, um sie dabei zu begleiten, wie sie für sich neues Terrain erschließen, neue weiße Flecken. Und das finde ich toll, damit zu sehen, wie die Menschen ihre Energie in ihre Kraft kommen und gleichzeitig auch diese großartige Natur voller Demut zu erleben. Und das können wir dort machen. Und ich habe diese Reise auch so kalkuliert, dass ich will mehr diese Expedition machen. Ich habe da keinerlei Gewinnanteil. Also alles, was ich da irgendwie an Gewinn mache, es wird wirklich nicht viel sein. Das wird auch in die Projekte vor Ort gespendet, die Lars auch mit unterstützt.
Das ist dann mit Übernachtung irgendwo wirklich in der Wildnis.
Ja,
man baut ein Zelt auf und oder sogar ohne Zelt, wie auch immer. Man macht ein Lagerfeuer an und hofft, dass keine wilden
Tiere kommen. Also es ist so, wir gehen direkt auch in den Busch. Wir sind haben 4 Übernachtungen komplett in einem Basecamp im Busch und haben dazu auch Matten und also Hängematten mit dabei, spezielle Hängematten mit so eine Kombination aus Einmannzelt und Hängematte. Und es ist halt auch alles getestet von Lars. Insofern weiß man, auf seine Ausrüstungstipps ist echt Verlass. Ja, das macht denn schon mehr Spaß, in der Hängematte nicht nass zu werden, als nachts nass zu werden. Ja. So.
Und was sind jetzt die, also kann man schon was sagen zu den Konditionen? Also was du quasi...
Ja, es gibt
dazu... Und wo man jetzt sagt, Mensch, für unsere Zuschauer oder Zuhörer, wo immer sich gerade jemand befindet, was würde das für die Person bedeuten, wenn sie sagt, sie möchte mit? Also dauert, ist es irgendwie so, 4 Tage im Basecamp, heißt mehr oder weniger eine Woche wäre man unterwegs.
Jetzt sogar mehr, es sind 10, 11 Tage. Wir müssen so ein paar Puffertage haben. Es kann immer sein, dass es da auch längere Zeit regnet. Es gibt dazu eine Information, die kann man sich bei mir auf der Website www.klavin-foto.com runterladen. Und dann kann man sich entscheiden. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach anrufen. Meine Frau Annette ist da am Telefon, die weiß ganz viel, die ist ständig auch mit Lars in Kontakt und wir können jede Frage auch beantworten dazu.
Okay, wunderbar. So, und Klavin, für alle die es vielleicht nicht sehen können, mit C wie Cäsar am Anfang und V wie Viktor in der Mitte. Das ist, damit man es dann auch richtig schreibt, mit klavin-foto.com.
Also ich finde, steht dann wahrscheinlich auch in den Shownotes, oder?
Das ist richtig, aber die sehen leider nicht alle. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man es dann nochmal gesagt hat. Also ich finde es eine super spannende Geschichte. Sind da gefährliche Tiere unterwegs, wo man sich zumindest jetzt gerade denkt, die wären gefährlich? Nur, dass vielleicht der eine oder andere schon sagt, er macht vorher nochmal eine Konfrontationstherapie.
Ja, es wird da auch Schlangen geben, aber durch Lars werden wir sehr viel lernen, dass es bestimmte Zeiten gibt, wenn diese Schlangen auftauchen. Meistens sind die auch sehr scheu. So, ja, also ich muss einfach sagen, ja, es gibt sie. Ja, es ist nicht angenehm, dann von einer Schlange gebissen zu werden. Es gibt da sicherlich auch Schlangen, deren Biss tödlich ist, was jetzt nicht heißt, also kurzer Vergleich, ich war Burma, in dem Land war ich 13 Mal. Burma gilt als das Land mit führend in der Zahl der Toten durch Schlangenbisse. Ich habe in 13 Jahren auf 13 Reisen einmal eine Schlange gesehen. Ja, okay. So, wenn wir müssten Glück haben, also Lars muss sich anstrengen, uns eine Schlange vor Augen zu führen. Mhm. Ja, das gleiche gilt auch für Spinnen. Das kann er. Er hat Nachtsichtgeräte und dergleichen. Hat auch das Wissen. Man darf jetzt nicht erwarten, dass da gleich im Dschungel alles voller Tiere ist. Die sind natürlich auch auf der Hut vor den Menschen und vor ihren Fressfeinden. Aber ja, Lars wird ja auch von der BBC Naturfilmabteilung gebucht, eben für diese Dokumentarfilme Tiere vor die Kamera zu führen. Also wenn es einen gibt, dann er. Und
super.
Ich bin super gespannt.
Ich finde es total spannend. Also, aber wie gesagt, wir können uns darüber jetzt noch stundenlang unterhalten. Ich habe noch ein paar Fragen zum Abschluss, die ich dir gerne stellen möchte, wo wir noch ein bisschen mehr über den Malta an sich erfahren. Wenn heute dein letzter Tag wäre, dann?
Dann würde ich mich liebevoll von meiner Kernfamilie, meinen Freunden, meiner Familie verabschieden. Viel Dankbarkeit äußern, viele Liebeserklärungen wiederholen und das Gefühl haben, dass es nur ganz wenige Sachen gibt, die ich vielleicht noch nicht gemacht habe.
Was sind denn die drei Dinge, für die du am dankbarsten bist in deinem Leben?
Meine Familie. Die Dinge, für die ich am dankbarsten bin, haben drei Namen. Es ist Annette, meine Frau, es ist Amelie, meine große Tochter und Smilla, meine kleine Tochter. Mhm. Und alles andere darüber hinaus ist ein wahnsinniges Geschenk und für das ich jeden Tag dankbar bin.
Was war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
Oh, das war der Heiratsantrag von Annette.
Schön. Wenn du dir aussuchen könntest, in welchem Land würdest du gerne leben und warum?
Ich würde hier bleiben. Ich bleibe hier in Berlin. Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Ich mache einfach nur verlängerte Wochenenden. Ansonsten darf gerne tatsächlich, ich habe das sehr intensiv darüber nachgedacht, alles genauso bleiben, wie es ist hier vor Ort. Ich fühle mich seelisch in erster Linie bestens versorgt und in zweiter Linie auch mit den anderen Nebensächlichkeiten.
Schön. Jetzt hast du wahrscheinlich selten Koffer dabei, wenn du verreist, sondern eher einen Rucksack, schätze ich mal so. Aber was darf darin nie fehlen?
Ein Bild von meiner Familie. Und was noch? Ein Notizbuch. Ich bin, wenn ich unterwegs bin, immer noch analog unterwegs. Ich schreibe gerne Sachen in papierne, kleine Notizbücher.
Wenn du mal mit jemandem die Rollen tauschen könntest, egal ob lebendig oder tot, aber natürlich tot nur im lebendigen Zustand, mit wem würdest du gerne für einen Tag die Rollen tauschen?
Ich glaube, ich würde gerne die Rolle mal tauschen mit Stephen Wilson, das ist einer meiner Lieblingsmusiker, ein Brite. Wer ihn noch nicht kennt, ich sage das Wort nicht oft, es ist ein genialer Musiker. Und schreibt unglaublich gute Arrangements, gefühlvolle Songs, genauso wie instrumental virtuos. Und ich würde gerne mal mit ihm tauschen, würde gerne mal auf der Bühne stehen und mit dem Publikum in diesen genialen musikalischen Energieaustausch kommen.
Okay, super. Wenn du die absolute Wahrheit über eine Sache erfahren könntest, was wäre das? Wie würde deine Frage lauten?
Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Wahrscheinlich irgendwas mit Frauen. die absolute Wahrheit. Wozu ist das alles da? Gibt es noch ein höheres Bewusstsein? Und wenn ja, wie sieht es aus? Das, was wir Menschen uns mit Zeit und Raum so als Vehikel gebaut haben, um uns diese Welt und den Kosmos erklärbar zu machen, kann ja nicht alles sein, weil wir ja wissen, Zeit und Raum ist unendlich. Also muss es ja irgendetwas geben, was dahinter ist. Und das wird uns wahrscheinlich auch die gesamte Quantentheorie und Quantenphysik irgendwie erklärbar machen. Ja, Das wär's.
Wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die du verändern könntest, welche wäre das?
Oh, gute Frage. Ja. Ich glaube, dass wir Menschen uns nicht mal als Mängelwesen empfinden, geprägt aus Egoismus, sondern dass wir stärker als Gruppenbewusstsein agieren, was uns, wie ich dann hoffen würde, wirklich helfen würde, die großen Probleme in den Griff zu kriegen. Kriege, Klimawandel.
Meine Abschlussfrage an dich. Warum dürfen wir mehr Hoffnung für die Zukunft haben, als dass wir Ängste haben müssen?
Oh, weil es auf der einen Seite eine ganze Menge Statistiken dafür gibt, dass die Zukunft blendend aussieht. Dazu muss man sich mal die Werke von Steven Pinker sich zu Gemüte führen oder von dem Sohn von Hans Rosling oder ich glaube Hans Rosling selber.
Factfulness, ja.
Genau. Und ich glaube, dass wir immer die Freiheit der Entscheidung haben. Und es fängt immer bei uns an. Und egal, was draußen auch passiert, dass wir niemals vergessen, dass zwischen dem Reiz und unserer Reaktion, dass wir die Freiheit der Entscheidung haben, dass wir uns deswegen trotzdem nicht in Ängsten oder in Störgefühlen aufreiben müssen oder uns mit diesem gemein machen müssen. Also ich kann trotzdem ein glücklicher und erfüllter Mensch sein und bleiben und für eine gute Sache kämpfen, sei es jetzt den zunehmenden Rechtsruck oder mich in Umweltaktivitäten engagieren und trotzdem in mir ein zufriedener und erfüllter Mensch bleiben.
Ich finde das ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich fand es eine sehr, sehr schöne, anregende Diskussion, ein tolles Gespräch mit dir. Ich glaube, du hast uns ganz viele Dinge aufgezeigt. Auf der einen Seite, wie befriedigend und zufriedenmachend es ist, neue Dinge kennenzulernen, seiner kreativen Seite auch Raum zu geben, Unbekanntes zu entdecken, damit aber auch viel an Ängsten zu verlieren. Und ich glaube, wenn wir davon nur ein Stückchen nehmen, dass wir sagen, sei neugierig auf das, was es so noch gibt, weil das, ich finde, dieses Thema Neugierde steckt da auch ganz stark mit drin, dann kann das richtig, richtig weiterhelfen. Mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Deswegen sage ich auf der einen Seite erstmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön an dich, lieber Malte. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Dankeschön an all die Zuhörer und die Zuschauer, die uns jetzt gelauscht haben. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dieser Folge gerne ein Like. Darüber freue ich mich sehr. Freue mich auf die nächste Folge und sage auch bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.